Komplexe Fragen fordern vielfältige Antworten. 11 Standorte. 83 Projekte. 200 Forschende. Wir analysieren die Herausforderungen der Gegenwart. Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Mein Name ist, wie den meisten bekannt sein dürfte, Harald Wolf. Und ich bin zusammen mit der SOFI-FGZ-Crew, insbesondere Bertolt Vogel und Morteza Fakarian, verantwortlich für Programm und Organisation dieses Kolloquiums. Auch heute möchte ich zu Beginn ein paar Worte zur Einführung und Einstimmung in den gemeinsamen Nachmittag sagen, bevor unser Gast Hajo Holst ausführlich zu Wort kommt. Unser Setting hat sich ein klein wenig verändert. Das muss ich kurz erläutern. Grundsätzlich ist die Reihe ja in Form von Präsenzveranstaltungen konzipiert und wir haben nach den sehr guten Erfahrungen mit den langen, lebhaften, anregenden Diskussionen bisher gemerkt, wie wichtig und richtig das ist. Das wird auch so bleiben. Ab heute haben wir aber auch die Möglichkeit geschaffen, der Fernbeteiligung über einen Videokonferenz-Link ist es möglich, den Vorträgen und dieser Einleitung live am Bildschirm auch anderswo zu folgen. Herzlich willkommen also und einen hoffentlich interessanten und anregenden Nachmittag auch Ihnen und euch da draußen. Ich hoffe, das klappt technisch soweit so gut. Während des Vortrags besteht für Sie, euch, die Möglichkeit, über die Chat-Funktion des Videokonferenzsystems Fragen zu formulieren. Und Nathalie Grimm wird so freundlich sein, die dann zu übermitteln im Anschluss an den Vortrag. Und der Vortragende kann dann kurz auf diese Fragen replizieren. Danach wird der weltöffentliche Teil beendet sein und wir hier machen eine kleine Erfrischungspause und steigen in die ausführliche Diskussion des Vortrags von Hajo Holst ein. Ich möchte nun, wie gesagt, erst noch mal ganz kurz etwas zur Kolloquiumsreihe Arbeit und Zusammenhalt sagen, bevor ich Hajo Holst, unseren heutigen Referenten, ganz kurz vorstelle. Vorab aber schon einmal meinen herzlichen Vorschlussdank, lieber Hajo, dass du zu uns nach Göttingen gekommen bist, um zu uns zu sprechen und mit uns zu diskutieren. Arbeit und Zusammenhalt, was ist das Ziel? Wir wollen mit dieser Vortrags- und Diskussionsreihe deutlich machen, wie wichtig Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Wie wichtig und wie wichtig, also wie genau sieht der Zusammenhang von Arbeit, von gesellschaftlichen Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen und gesellschaftlichem Zusammenhalt aus. Das ist unsere Hauptfrageperspektive. Wie und was arbeitet die Gesellschaft und was bedeutet das für ihren Zusammenhalt? Und umgekehrt, was bedeutet die Art und Weise, der Grad des Zusammenhalts der Gesellschaft für die Gestaltung ihrer Arbeit, der Arbeitsverhältnisse, der Arbeitswelt? Die Art, wie und was die Gesellschaft arbeitet, ist in den letzten Jahrzehnten in der Soziologie, das wisst ihr, das wissen Sie alle, häufig mit Begriffen, die vor allem auf Flieh- und Zerreißkräfte, Tendenzen der Desintegration, Gefährdungen, Infragestellungen von Zusammenhalt hindeuten, zu fassen versucht worden. Begriffen wie Entgrenzung, Prekarisierung, Fragmentierung. Und auch die aktuellen Umbrüche, nicht nur der Arbeitswelt, von der Digitalisierung über die sozialökologische Transformation, die ökologische Krise bis hin zur Corona-Krise, scheinen ebenfalls in erster Linie soziale Spaltungen zu vertiefen, Polarisierungen und Erosionen sozialer Bindungen hervorzurufen. Den Fokus für die Betrachtung des aktuellen arbeitsgesellschaftlichen Wandels auf den Zusammenhalt zu richten, sei es auf der Ebene von Betrieb, Beruf, Technikentwicklung, sei es bei Erwerbsformen, Geschlechterverhältnissen, Reproduktionsarbeit oder im Hinblick auf die industriellen Beziehungen, die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Beschäftigten, ist also eigentlich sehr naheliegend Wenn man sich an die erwähnten soziologischen Buzzwords, die Schlagwörter der Debatten der letzten Jahrzehnte erinnert, offensichtlich stehen Zusammenhalt, Integration, Kohäsion in Frage. Und damit entsteht die Herausforderung, die erwähnten Debatten und Themen, die um Zustand und Zukunft der Arbeitsgesellschaft kreisen, auch explizit und systematisch als Zusammenhaltsdebatten und Zusammenhaltsthemen zu führen und zu behandeln. Mit dieser Herausforderung haben wir diejenigen konfrontiert, die es wissen müssen. Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftlerinnen, Forscher, Kolleginnen mit jeweils unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten im Bereich der sozialwissenschaftlichen Arbeitsforschung, Kolleginnen und Kollegen, die die erwähnten Debatten maßgeblich mitführen und vorantreiben. Wir haben sie aufgefordert und eingeladen, sich an der Klärung des Zusammenhangs von Arbeit und Zusammenhalt zu beteiligen, um gemeinsam eine auf Zusammenhalt bezogene Betrachtung gesellschaftlicher Arbeit und ihrer gegenwärtigen Transformation voranzubringen. Im März begann die Reihe mit Martin Kronauer. Im April folgte Lisa Herzog. Die Audiomitschnitte ihrer Vorträge stehen übrigens seit heute im Rahmen der Podcast-Reihe FGZ nachgehört zum Nachhören zur Verfügung. Der nächste nun, der unsere Herausforderung angenommen hat, ist heute Hajo Holst mit dem Vortrag Arbeiten in der Pandemie, Klassenungleichheiten und sozialer Zusammenhalt. Hajo Holst ist Professor für Wirtschaftssoziologie an der Universität Osnabrück und aktuell auch Sprecher der Sektion Arbeits- und Industriesoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Habilitiert hat er sich an der Universität Jena, wo er auch schon einige arbeits- und wirtschaftssoziologische Forschungsprojekte geleitet hat. Seine Forschungsthemen liegen im Bereich Wandel der Arbeit, insbesondere der Digitalisierung von Industriearbeit, der Finanzialisierung der Ökonomie, der Entwicklung sozialer Ungleichheit und der Transformation zum nachhaltigen Wirtschaften. Von Hajo Holsts Veröffentlichungen haben wir eine kleine Auswahl auch auf dem Büchertisch liegen. Und seit 2 Jahren leitet er ein überaus interessantes Monitoring-Projekt Arbeiten in der Corona-Krise, über das er sicher gleich noch etwas sagen wird. Hajo Holst wird ungefähr eine Dreiviertelstunde brauchen für seinen Vortrag. Danach sind oder schon währenddessen sind Fragen im Chat, wie gesagt, möglich. Die werden dann hier eingespielt. Dann wird darauf geantwortet werden können. Und nach einer Pause zum Nachdenken, Kaffee trinken, lüften, steigen wir hier dann in die ausführliche Diskussion ein. Hajo, wir freuen uns auf deinen Vortrag. The floor is yours.
Wunderbar, vielen Dank. Lieber Harald, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Gelegenheit, an diesem, wie du sagtest, historischen Ort mit Ihnen und euch über Ergebnisse unserer Forschung diskutieren zu können. Wobei ich auch sagen muss, dass du die Messlatte natürlich kaum hättest höher legen können mit den Ansprüchen an das FGZ-Kolloquium und so weiter. Wir werden uns im Nachhinein nochmal darüber unterhalten, inwieweit ich diesen Ansprüchen gerecht werden konnte. Ich muss gestehen, dass mich die Einladung zu dem Kolloquium direkt sehr gefreut hat, dass mir die Aufgabe jedoch tatsächlich auch einiges Kopfzerbrechen bereitet hat. Was ist aus einer soziologischen Perspektive eigentlich gesellschaftlicher Zusammenhalt? Und vor allem, was hat unsere eigene Forschung damit eigentlich zu tun? Mir ist dann als erstes aufgefallen, dass wir tatsächlich auch in 2 Publikationen, unter anderem einen Bericht aus dem angesprochenen Projekt, über das ich heute reden möchte, am Ende relativ flapsig darauf hingewiesen haben, dass die Klassenungleichheiten in den Arbeitsfolgen der Pandemie, die wir gefunden haben, mittelfristig in der Lage sein könnten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden. Also wir haben den Begriff selber verwendet. Das aber, so muss ich heute gestehen, eher unreflektiert, eher so aus dem Impuls raus, den Ergebnissen noch etwas gesellschaftspolitische Relevanz verleihen zu wollen. Über den Begriff selbst, also was gesellschaftlicher Zusammenhalt genau ist, wie und auf welchen Ebenen sich dieser untersuchen lässt und auf welchen Wegen die von uns in der Pandemie beobachteten Klassenungleichheiten am Ende auf den Zusammenhalt zurückwirken können. Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. Also mit dem Geständnis fange ich mal an. Und die Einladung zu diesem Kolloquium habe ich im Grunde folgerichtig auch als Aufforderung verstanden, genau das nachzuholen. Also über den Zusammenhang zwischen unseren Forschungsergebnissen zu den Klassenungleichheiten in den arbeitsweltlichen Auswirkungen der Pandemie und dem gesellschaftlichen Zusammenhang nachzudenken. Unsere Forschung zeigt nämlich sehr deutlich, dass die Corona-Krise sehr unterschiedliche arbeitsweltliche Auswirkungen hat und dass diese Ungleichheitsmuster, Klassenungleichheiten über den Pandemieverlauf relativ stabil bleiben. Wie jemand die Corona-Krise in der Arbeit erlebt, welche Auswirkungen die Pandemie auf ihre oder seine Arbeit hat, hängt stark von der sozioökonomischen Position ab. Aber welche Rückwirkungen haben diese Ungleichheiten wiederum auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Die folgenden Überlegungen sind dabei weniger als fertige, kohärente Analyse zu verstehen, denn als Beitrag und vor allem auch als Aufforderung zur Diskussion. Ich werde, und das wird wahrscheinlich kaum jemanden überraschen, argumentieren, dass die Klassenungleichheiten in den Pandemiefolgen tatsächlich Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellen. Gerade in den besonders von der Pandemie betroffenen unteren Klassen scheint der soziale Kitt zu erodieren, der in der Vergangenheit die Zentrifugalkräfte den Zentrifugalkräften der Klassengesellschaft entgegengewirkt hat. Als Indikatoren für diese Entwicklung können die starken Klassendifferenzen im Institutionenvertrauen und im Glauben an das kapitalistische Leistungsversprechen dienen. Dazu werde ich gleich noch mal genaueres sagen. Zugleich zeigt sich in unseren qualitativen Interviews aber auch, dass die Sorge um den sozialen Zusammenhalt eher ein Phänomen der gesellschaftlichen Mitte ist. In den unteren Klassen, also dort, wo die Pandemie die stärksten Folgen hat, finden wir derartige Sorgen kaum. Dort verstärkt die Pandemie vielmehr schon vor Corona-Zeiten existierende Exklusionserfahrungen, die sich stark in prononciert vorgetragenen Verdinglichungskritiken zeigen. Ja, selbst in der gesellschaftlichen Ausnahmesituation der Pandemie fühlen sich viele Erwerbstätige aus nicht-akademischen Berufen in der Arbeitssphäre nicht als verletzliche, emotionale und leidensfähige menschliche Wesen anerkannt. An den unteren Rändern der Klassengesellschaft untergräbt die Pandemie damit eine Grundvoraussetzung des sozialen Zusammenhalts. Denn wer sich nicht als Mensch und damit als Teil der Gesellschaft anerkannt fühlt, macht sich über den Zusammenhalt in dieser auch keine Sorgen. Diese Entwicklung möchte ich in diesen oder diese Argumentation möchte ich in diesen Schritten entwickeln. Im ersten Schritt werde ich unser Forschungsvorhaben, den Arbeitsweltmonitor, Arbeiten in der Corona-Krise und den dazugehörigen klassenanalytischen Zugang vorstellen. Anschließend die zentralen Befunde zu den klassenbasierten Ungleichheitsdynamiken der Pandemie kurz skizzieren. Die meisten Ergebnisse dazu sind schon publiziert, weswegen ich heute eher an der Stelle einen Überblick geben möchte und auf Tiefenbohrungen verzichte. Kann das aber in der Diskussion bei Bedarf natürlich nachholen. Wichtig ist, die Arbeitsfolgen der Pandemie weisen überwiegend starke Klassenungleichheiten auf, die zudem andere Ungleichheitsdimensionen wie Geschlecht, Alter und Bildung dominieren und die zudem über die verschiedenen Corona-Wellen mit relativ stabilen Ungleichheitsrelationen aufwarten. Vor dem Hintergrund dieser Klassenungleichheiten möchte ich im dritten Schritt die Frage stellen, was gesellschaftlicher Zusammenhalt unter den Bedingungen einer Klassengesellschaft eigentlich bedeuten kann. Beide Begriffe stehen nämlich für gegenläufige Entwicklung in der Qualität und Dynamik sozialer Beziehungen. Relativ einfach formuliert, eine Klassengesellschaft wird von strukturellen Ungleichheiten und Machtasymmetrien geprägt, ist also eine von Zentrifugalkräften geprägte Gesellschaft, deren Teile auseinandertreiben. Hingegen verweist der Begriff des sozialen Zusammenhalts eher auf gesellschaftliche Zentripetalkräfte, die die gesellschaftlichen Teile zusammenhalten. Wer also von Zusammenhalt in der Klassengesellschaft spricht, muss die Frage nach dem sozialen Kitt beantworten, der in der Lage ist, die auseinandertreibenden Teile der Klassengesellschaft zusammenzuhalten. Im vierten Schritt werde ich anhand von aktuellen und tatsächlich bisher unveröffentlichten Befragungsergebnissen aus unserem Projekt beleuchten, wie insbesondere die Angehörigen der besonders von den Pandemiefolgen belasteten unteren Klassen auf die Gesellschaft schauen. Hier finden sich nämlich Hinweise darauf, dass die angesprochenen Zentripetalkräfte, die in der Vergangenheit die Klassengesellschaft zusammengehalten haben, beziehungsweise zumindest das Auseinandertreiben abgebremst haben, dass das gerade in den unteren Klassen, also da, wo die Pandemie am schwersten wiegt, erodiert. Zu guter Letzt werde ich einen Blick auf die qualitativen Interviews werfen, um zu zeigen, dass die zentralen Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eher nicht in einem Defizit an positiven Einstellungen zu anderen Gruppen und dem Gemeinwesen in den unteren Klassen liegt. Vielmehr fühlt sich eigentlich kleiner Teil der Angehörigen dieser Klassen, die in der Pandemie wichtige Leistungen für die Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung, der Warenströme gesorgt haben, von der Gesellschaft als Ganzes beziehungsweise von einflussreichen Gruppen nicht als Mensch behandelt und damit im Grunde nicht als Mitglieder der Gesellschaft anerkannt. Diese Inklusionserfahrungen sind sozusagen eine Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Fangen wir mit dem Forschungsprojekt an. Harald hat netterweise schon darauf hingewiesen, seit März 2020 führen wir an der Universität Osnabrück gemeinsam mit den Kooperationsstellen, Hochschulen und Gewerkschaften in Niedersachsen und Bremen den Arbeitsweltmonitor Arbeiten in der Corona-Krise durch. In inzwischen 4 Erhebungsrunden haben wir über 28.000 Teilnahmen an unserem Survey registrieren und über 150 qualitative Interviews als Video- und Telefoninterviews führen können. Das Projekt verbindet im Grunde 2 Ziele. Einmal eine Arbeitsweltberichterstattung von unten angesichts der weitreichenden Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeitswelt und den starken Ungleichheiten, die von Beginn an absehbar waren, ist es uns wichtig, den arbeitenden Menschen, ihren Sorgen und Nöten, aber auch ihren Erwartungen und Hoffnungen eine Stimme in den öffentlichen Diskussionen zu verleihen. Auf der Basis eines Arbeits- und Ungleichheitssoziologischen Fragebogens und offener, qualitativer Interviews untersuchen wir thematisch breit die Auswirkungen der Pandemie. Von den Infektionsrisiken in der Arbeit und den wirtschaftlichen Lasten über die Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz, die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen, die Mitbestimmung bis zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit sowie den Einschätzungen zur Gesellschaft und zum politischen Umgang mit der Pandemie. Zweitens ist der Monitor auch für uns ein wichtiges klassenanalytisches Forschungsprojekt. Das Projekt soll auch einen Beitrag zu den seit einigen Jahren in der Forschung wieder intensiv geführten Debatten über die gesellschaftliche Relevanz sozialer Klasse leisten. Für uns bilden die Pandemieauswirkungen gewissermaßen einen Lackmustest für den Einfluss der Klassenstruktur auf die Verteilung von Ressourcen, Lebenschancen und Partizipationsmöglichkeiten in der Gegenwartsgesellschaft. Auf der Grafik, die Sie hoffentlich erkennen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mich vorhin nach hinten gestellt und hatte mit meiner Brille Schwierigkeiten. Aber hier sehen Sie die verschiedenen Erhebungen im Pandemieverlauf abgebildet. Die 4 Erhebungsrunden, die wir inzwischen durchgeführt haben, fanden jeweils parallel zu den Corona-Wellen statt. Neben der 7-Tage-Inzidenz, das ist die Basiskurve in den verschiedenen Farben, finden Sie unten noch die Todeszahlen und jeweils zentrale Ereignisse des Pandemiegeschehens abgetragen. Die erste Runde fand im April, Mai 2020 und damit vollständig innerhalb des ersten sogenannten Lockdowns in Deutschland statt. Ich spreche an dieser Stelle einmal vom sogenannten Lockdown, weil es natürlich zwar weitreichende Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens gab, aber im Grunde nicht die ganze Gesellschaft angehalten wurde. Und das ist auch ein Grund für die sehr unterschiedlichen Arbeitserfahrungen, die Menschen in der Pandemie gemacht haben. Ja, in der Frühphase wurden zwar viele Bereiche geschlossen, große Teile der industriellen Produktion und auch der als nicht lebensnotwendig klassifizierte Einzelhandel. Andere Bereiche wie natürlich der Lebensmitteleinzelhandel, aber auch Baumärkte und der ÖPNV blieben geöffnet. Und auch an den Universitäten, das wissen wir alle, wurde in der Regel weitergearbeitet, sodass dann trotz geschlossener Kinderbetreuungseinrichtungen natürlich möglich war. Kurzum, der Begriff des Lockdowns überzeichnet die Auswirkungen, ist aber weitläufig gebräuchlich, deswegen verwende ich ihn trotzdem sozusagen mit diesem Hinweis so genannt. Die zweite Erhebungsrunde, das ist sozusagen der orange Bereich, fand parallel zum sogenannten Lockdown Light im Dezember 20 statt. Die dritte Erhebungsrunde dann im April, Mai 2021, das war der zweite sogenannte harte Lockdown in Deutschland, wobei man aus der Perspektive der Erwerbsarbeitenden sagen müssen, dass viele uns gesagt haben, na, das ist eigentlich ein Dauerlockdown. Ne? Der Light im November, Dezember hat nicht funktioniert und irgendwie wurde nie gelockert und dann wurde es noch mal härter. In vielen Interviews, die wir gerade in dieser Phase geführt haben, wurde da die Rede von einem sehr langen, zähen Lockdown mit hohen Belastungen für die Beschäftigten. Und in diesem Februar und März haben wir die vierte Welle durchgeführt, im Grunde auf dem Höhepunkt oder knapp über dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Ich will Sie heute nicht mit methodischen Details langweilen. Auf einige zentrale Punkte möchte ich aber trotzdem hinweisen. Erstens, die Online-Surveys sind selbst selektiert und basieren deswegen nicht auf einer Zufallsstichprobe. Was bedeutet, dass wir repräsentative Aussagen über die deutsche Erwerbsbevölkerung im Grunde nicht treffen können. Aber die Sozialstruktur unseres Samples entspricht grob der Gesamtpopulation und kleinere Abweichungen lassen sich aufgrund der wirklich hohen Fallzahlen, in der ersten Welle haben wir fast 12.000 gehabt und jetzt selbst nach 2 Jahren Pandemie sind es fast 7.000 Menschen, die den Survey fast vollständig ausgefüllt haben. Aufgrund dieser hohen Fallzahlen können wir mit einem Anpassungsgewicht die kleinen Abweichungen korrigieren und wir haben ein Gewicht, weil aus einer klassenanalytischen Perspektive ist es wichtig, dass im Grunde die klassenspezifische Verteilung von Geschlecht, Einkommen und Bildung berücksichtigt. Die sind eben auch noch sehr unterschiedlich verteilt. Das haben wir mit dem Gewicht realisieren können. Zweitens, wir haben die Befragung über verschiedene Kanäle beworben, um Unwuchten in dem Sample zu vermeiden. Also die Kooperation mit den Kooperationsstellen, Hochschulen und Gewerkschaften legt natürlich nahe, dass wir sehr viele Gewerkschaftsmitglieder im Sample haben. Das stimmt auch. Wir haben aber in jeder Runde eine eigene Social-Media-Kampagne durchgeführt, um auch ausreichend Nicht-Gewerkschaftsmitglieder im Sample zu haben. Für alle Branchen, alle Klassen können wir das sehr effektiv kontrollieren. Auch den Einfluss der Gewerkschaftsmitgliedschaft, der macht tatsächlich weniger, als man eigentlich meinen würde. Drittens, die Entscheidung für einen Online-Survey hatte vor allem forschungspragmatische Gründe. Im März 2020 ging es darum, schnell mit einem Survey an den Start zu gehen, um die Arbeitserfahrungen der Menschen direkt in dieser ersten Frühphase der Pandemie einzufangen. Retrospektive Befragungen haben andere methodische und vor allem große methodische Probleme. Für einen Drittmittelantrag, der eine repräsentative Telefonbefragung hätte finanzieren können, war schlicht keine Zeit. Und dass die Strategie aufgegangen ist, zeigt die hohe Beteiligung, gerade in den ersten Runden mit knapp 12.000 Teilnehmern. Viertens, das qualitative und das quantitative Sample sind direkt verbunden. Im ersten Schritt haben wir alle Teilnehmerinnen an dem Online-Survey gefragt, ob sie für ein qualitatives Interview zur Verfügung stehen. Und diese Fälle sind direkt über eine Fall-ID, also anonymisiert, aber sie sind verbunden. Und wir wissen bei allen sagen, qualitativen oder bei den qualitativen Interviews, das sind etwas über 80% derer, die wir geführt haben, wie die Menschen im Online-Survey geantwortet haben. Da aber nicht alle Klassen im gleichen Maße sich zu Interviews bereit erklärt haben, haben wir gezielt versucht nachzurekrutieren mit dem Schneeballsystem. Dazu haben wir für alle diejenigen, die die Multi-Mix-Message-Debatte interessieren, im Grunde Kontrastgruppen gebildet und am Ende vor allem Produktionsarbeiterinnen und Routine-Bürokräfte nachrekrutiert. Die haben wir weniger gehabt. Da haben wir entsprechend dann versucht, das Sample auszufüllen. Das soll an dieser Stelle an methodischen Hinweisen genügen, bevor wir zu den empirischen Ergebnissen kommen und dann im nächsten Schritt zu den Auswirkungen der Pandemie auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sollten wir einen Blick auf unser klassenanalytisches Forschungsprogramm werfen. Dieses basiert im Grunde auf 2 Eckpunkten, und zwar dem Klassenschema von Daniel Oesch und der für die sozioökonomische Traditionslinie der Klassenforschung typischen doppelten Perspektive auf Klasse. Wir beschäftigen uns nämlich nicht nur mit den strukturellen Klasseneffekten in den Pandemiefolgen, wir untersuchen auch, wie die Arbeitenden selbst auf die Klassenungleichheiten schauen. Zum ersten Punkt, Der Klassenansatz von Daniel Oesch, und Sie sehen hier auf der Abbildung das Ursprungs-16er-Schema mit den Klassen und jeweils sozusagen drei typischen Berufen als Illustration. Der Ansatz ist fest in der sozioökonomischen Traditionslinie der Klassenforschung verankert. Für Oesch ist Klasse eine sozioökonomische Kategorie, die über die Position des Berufs operationalisiert wird, und damit unterscheidet sich diese Klassendefinition fundamental zum Beispiel von der Dreiklassentheorie von Andreas Reckwitz, die aktuell viel diskutiert wird. Um die Verschiebung in der Beschäftigungsstruktur seit den 70er Jahren zu erfassen, also allen voran die Tertiarisierung und die Feminisierung der Beschäftigungsstruktur, kombiniert Oesch die traditionelle vertikale Achse zwischen oben und unten mit einer horizontalen Achse, in der verschiedene Arbeitslogiken abgebildet sind. Ja, die vertikale Position eines Berufs bestimmt sich über den Marktwert seiner Qualifikationsanforderungen. Wichtig, hier wird also kein Bildungsniveau abgebildet, sondern Qualifikationsanforderungen über den Marktwert. Die Bandbreite reicht hier von den akademischen, rein akademischen Berufen oben über die Semiprofessionen mit teilakademischen Anteilen, den Ausbildungsberufen sozusagen als obere der beiden unteren Klassen und den Routinearbeiten jedermanns, jeder Frau Tätigkeiten am unteren Ende, also die klassischen Anlerntätigkeiten. Auf der horizontalen Achse finden sich für die abhängig Beschäftigten drei Arbeitslogiken: die administrative Arbeitslogik, die interpersonelle Arbeitslogik und die technische Arbeitslogik. Ja, in den interpersonellen Berufen steht der direkte Austausch mit Menschen im Mittelpunkt der Tätigkeit. In der administrativen Logik sind es bürokratische Prozesse und Routinen, die den Alltag bestimmen. Und in der technischen Logik die Arbeit mit Gegenständen und Maschinen. Für die selbstständigen Berufe, ganz rechts bei uns abgebildet, führt Oesch die unabhängige Arbeitslogik ein, die von der unternehmerischen Tätigkeit am Markt geprägt wird. Der Vorteil des Klassenschemas von Daniel Oesch liegt in der differenzierten Kartografierung von Erwerbspositionen, die eine systematische Differenzierung von vertikal gleichgestellten Klassen ermöglicht. So lässt sich zum Beispiel die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung in der Gegenwartsgesellschaft abbilden. Ja, in den interpersonellen Berufen, Klassen, sind die Frauenanteile besonders hoch, dafür in den technischen die Männeranteile. Und ich verrate an dieser Stelle nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Pandemiefolgen deutliche vertikale und horizontale Ungleichheiten aufweisen, die sich in dem Klassenschema abbilden lassen. Und ist auch nicht überraschend. Ne, die meisten von Ihnen hätten das wahrscheinlich auch sowieso erwartet. Der zweite Eckpfeiler unserer klassenanalytischen Perspektive ist die doppelte Perspektive auf Klasse, die schon die Arbeiten der sozioökonomischen Klassiker der Klassenforschung geprägt hat. Ja, bei Karl Marx findet sich die Unterscheidung zwischen der Klasse an sich und der Klasse für sich. Und auch Max Weber analysierte sowohl die strukturellen Auswirkungen der Erwerbs- und Besitzklassen als auch die subjektiven Perspektiven der Menschen auf die sozialen Ungleichheiten. Im Arbeitsweltmonitor nutzen wir die Survey-Daten, um die Klassenungleichheiten in den arbeitsweltlichen Auswirkungen der Pandemie zu vermessen, und das im Zeitverlauf über die verschiedenen Erhebungsrunden. Und zugleich versuchen wir anhand der qualitativen Interviews die gesellschaftliche Wahrnehmung, die subjektiven Perspektiven der Klassen auf die unterschiedlichen Betroffenheiten einzufangen. Und auch im heutigen Vortrag möchte ich beide Empirien nutzen. Ja, anhand der Survey-Daten werden wir gleich einen Blick auf die Ungleichheiten in den Pandemiefolgen werfen, anhand der Interviews später einen Blick auf die tatsächlich konkrete subjektive Verarbeitung der Beschäftigten werfen. So, und damit kommen wir zum Ausgangspunkt oder empirischen Ausgangspunkt meiner Überlegungen zu den Auswirkungen der Pandemie auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, nämlich die Klassenungleichheiten in den arbeitsweltlichen Effekten der Pandemie. Und um hier nicht zu viele Zahlen zu präsentieren und die Darstellung zu komplex zu machen, werde ich mich im Folgenden auf jene Arbeitsfolgen konzentrieren, die auch in den öffentlichen Diskussionen eine zentrale Rolle spielen, nämlich die Infektionsrisiken in der Arbeit, die wirtschaftlichen Lasten und der Zugang zum mobilen Arbeiten. Diese Befunde haben wir an verschiedenen Orten publiziert, zum Teil deskriptiv mit Zustimmungswerten in der aktuellen neuen Ausgabe der Zeitschrift für Soziologie haben wir einen Beitrag mit logistischen Regressionen, bei denen wir auch die Klasse gegen andere Ungleichheitsmarker testen. Deswegen habe ich im Grunde hier nur die zusammenfassende Folie mitgebracht, an der man deutlich sehen kann, wie die unterschiedlichen Pandemiefolgen in verschiedenen Zonen des Klassenschemas lokalisiert sind. Insgesamt zeigt sich über den Zeitverlauf, die Ungleichheitsrelationen zwischen den Klassen bleiben im Pandemieverlauf bemerkenswert stabil. Zwar ändern sich im Zeitverlauf einzelne Betroffenheiten, also die Verdiensteinbußen gehen etwas hoch und runter, die Infektionssorgen, aber die Ungleichheitsrelationen zwischen den Klassen bleiben gleich. So ist in der Omikron-Welle sind die wirtschaftlichen Lasten, vor allem die Verdiensteinbußen, etwas zurückgegangen, gleichzeitig die Infektionssorgen gestiegen. Aber die Ungleichheitsrelationen, die bleiben relativ intakt. Und das heißt, dass nach 2 Jahren Pandemie immer noch die gleichen Berufe von der Corona-Krise besonders betroffen sind wie in der Frühphase im März, April 2020. Bis heute sind es die unteren Klassen, also die anderen Tätigkeiten und die Lehrberufe, die stärker von den wirtschaftlichen Lasten und den Infektionsrisiken betroffen sind als die oberen Klassen und die wiederum, das deutet das große blaue Feld schon an, deutlich häufiger Zugang zum mobilen Arbeiten haben. Das ist das Klassenschema, was Sie eben sozusagen für Ösch gesehen haben, jetzt eingezeichnet mit den sozusagen Hauptfolgen der Pandemie. Und das mobile Arbeiten in Blau hat seinen Schwerpunkt in den akademischen Berufen am oberen Ende der vertikalen Hierarchien. Und nicht einmal bei den Semiprofessionen, sondern tatsächlich bei den akademischen Berufen am oberen Ende, also im oberen Management und unter den soziokulturellen und technischen Expertinnen, arbeiten stabil über die verschiedenen Erhebungsrunden jeweils mehr als 80% mehr von zu Hause als vor der Pandemie. Ja, in den unteren technischen und interpersonellen Klassen sind dies jeweils deutlich weniger als 10%. Und nur in der administrativen Arbeitslogik reicht sozusagen der Zugang zu mobilen Arbeiten auch in die Ausbildungsberufe und etwas auch in die Routinetätigkeiten, aber deutlich weniger. Auch in den administrativen Berufen haben wir den Schwerpunkt eher bei den akademischen Tätigkeiten, also oben 80, und unten haben wir dann nur 20-30% derjenigen, die mehr von zu Hause arbeiten als vor der Pandemie. Und unsere Befragung im Lockdown-Light zeigt auch, und da war das Homeoffice ein Stückchen, das Niveau insgesamt geringer, dass das gerade die Berufe sind, die dann schnell wieder in die Büros zurückgerufen werden, während gerade im akademischen Bereich es relativ klar zu sein scheint, dass das mobile Arbeiten gekommen ist, um zu bleiben an der Stelle. Also im Grunde eine Veränderung provozieren wird, also oder die Pandemie an der Stelle. Die wirtschaftlichen Lasten ist der gelbe Bereich. Die haben ihren Schwerpunkt auch nicht wenig überraschend in den selbstständigen Berufen, gerade am eher unteren Ende, den Kleingewerbetreibenden ohne Beschäftigte. Beziehungsweise das Kleingewerbe mit den Beschäftigten haben wir eine hohe Verbreitung von Verdiensteinbußen, einer steigenden Zukunftsunsicherheit. Und wir haben gerade bei den Kleingewerbetreibenden ohne Beschäftigte, selbst jetzt, immer noch einen Anteil von 50%, die sagen, dass die wirtschaftlichen Einbußen im Grunde für sie existenzgefährdend sind. Also in den Interviews wird dann deutlich, dass viele ihre Ersparnisse aufgebraucht haben, um in der Pandemie ihr Kleingewerbe aufrechtzuerhalten. Aber Ersparnisse, die für Investitionen gedacht waren und die natürlich im Grunde sagen, naja, einen weiteren Lockdown, den würden wir jetzt nicht nochmal überstehen. Also die etwas auch wirtschaftlich nervös auf den nächsten Herbst schauen, um zu sehen, was dort passiert. Zugleich sehen wir auch, dass die wirtschaftlichen Lasten der gelbe Bereich ausstrahlt sozusagen auf die unteren technischen Berufe, die Facharbeiterinnen und die Routinearbeiterinnen und natürlich auch in den Dienstleistungsbereich. Gerade die Routine-Dienstleistungen aus dem Einzelhandel und der Gastronomie, die spüren bis heute auch die negativen wirtschaftlichen Effekte der Pandemie. Wobei natürlich zu bedenken ist, ja, dass gerade in diesen unteren Bereichen bei den Routinearbeiterinnen, Routine-Dienstleistungen die Niedriglohnanteile auch vor der Pandemie hoch waren. Also das sind gerade die, die am wenigsten verdient haben mit den höchsten Niedriglohnanteilen, die auch dann auch am stärksten mit betroffen sind von den Verdiensteinbußen. Die Infektionsrisiken, das ist der rote Bereich. Die haben ihre Schwerpunkte, auch das kann nicht überraschend, in den interpersonellen Berufen am stärksten belastet sind hier die qualifizierten Dienstleistenden. Das ist der Bereich, in dem der Löwenanteil der Gesundheits-, der Sozial- und der Erziehungsberufe lokalisiert ist. Von denen haben bis jetzt immer so knapp 50% melden regelmäßige Infektionssorgen in der Arbeit. Insgesamt ist der Anteil liegt aber so knapp 20%. Aber gerade in diesem Dienstleistungsbereich in der Mitte ist der ausgesprochen hoch. Bei den Routinedienstleistern haben wir eine Konstellation, da sind die Infektionssorgen insgesamt weniger verbreitet. Aber wir haben eine Überlappung von wirtschaftlichen Sorgen und Infektionsrisiken, die natürlich für die Betroffenen besonders problematisch sind. Und die Routinebürokräfte, da haben wir die Mischung schon mehr mobiles Arbeiten, aber es sind eben auch die Berufe, die als erstes wieder in die Großraumbüros zurückgerufen werden, weswegen auch dort sagen die Infektionsrisiken und häufig die Einschätzung der Schutzmaßnahmen negativ ausfallen. Damit möchte ich sozusagen die Skizze der Klassenungleichheiten in den Arbeitsfolgen der Pandemie belassen. Wir haben noch weitere Dimensionen der Arbeitsfolgen, die ähnliche vertikale Ungleichheiten zeigen. Das trifft auf die Arbeitsbelastung zu und vor allem auch auf die Teilhabemöglichkeiten in der Arbeit und in der Politik. Ja, die besonders von Infektionsrisiken und wirtschaftlichen Lasten betroffenen unteren Klassen, die zudem kaum Zugang zum mobilen Arbeiten haben, fühlen sich in der Pandemie weniger gehört von der Politik, seltener an Entscheidungen in ihren Unternehmen beteiligt und auch weniger vertreten durch die Betriebs- und Personalräte. Das ist sehr auffällig. Zusammenfassend kann festgehalten werden, die Arbeitsfolgen der Pandemie weisen starke vertikale und horizontale Ungleichheiten auf, die, da wir jetzt gerade in den unteren Bereichen sind, natürlich die schon vor der Pandemie bestehenden Ungleichheiten verstärken. Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass Ungleichheiten mit der Pandemie auftreten. Wir haben Einkommensungleichheiten, ungleiche Teilhabechancen, die gerade in den unteren Bereichen deutlich stärker auftreten. Damit komme ich zum nächsten Punkt und der Frage des Zusammenhangs zwischen dem sozialen Zusammenhalt und der Klassengesellschaft. Die ausgeprägten und im Pandemieverlauf relativ stabilen Klassenungleichheiten werfen nämlich die Frage nach dem Verhältnis von Klassenungleichheiten, von Klassengesellschaft und dem sozialen Zusammenhalt auf. Schon Max Horkheimer wies darauf hin, dass die Klassengesellschaft eine Gesellschaft ist, deren Teile, ich zitiere, auseinandertreiben, die also von Zentrifugalkräften geprägt wird. In einer Klassengesellschaft sind die Ausstattung mit Ressourcen, die Verteilung von Lebenschancen und politische Partizipationsmöglichkeiten strukturell ungleich verteilt, und zwar abhängig von den sozioökonomischen Positionen. Und in dieses Bild passen auch unsere Befunde zu den Klassenungleichheiten in den arbeitsweltlichen Pandemieeffekten. Etwas zugespitzt formuliert, selbst in einer gesellschaftlichen Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie spielt die sozioökonomische Position offenbar eine zentrale Rolle für die Verteilung erwerbsarbeitsbezogener Risiken und Lasten. Ganz anders der Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts, weiter grob vereinfachend, dieser steht für eine gegenläufige Bewegung. Und ich zitiere hier Rainer Forst aus einem Artikel von 2020, gesellschaftlicher Zusammenhalt, und jetzt kommt das Zitat, bezieht sich auf ein Gemeinwesen, dessen Mitglieder bestimmte positive Einstellungen zueinander und zu ihrem Gesamtkontext aufweisen, indem sie als Handelnde in Praktiken und Beziehungen involviert sind, die einen Gemeinschaftsbezug haben. Auch wenn Rainer Forst, und das Zitat geht auch noch interessant weiter, ich glaube aber jetzt für mein Anliegen reicht es an dieser Stelle, auch wenn Rainer Forst einen normativ zurückhaltenden Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts formulieren möchte, wird deutlich, dass der Begriff auf ein gewisses Maß an Verbundenheit zwischen den Gesellschaftsmitgliedern und zum politischen Zentrum des Gemeinwesens abzielt. Mithin ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Integration und Inklusion voraussetzt. Gesellschaftlicher Zusammenhalt setzt deswegen Kräfte voraus, die die einzelnen Teile der Gesellschaft zumindest am Auseinandertreiben hindern. Insofern stehen Klassengesellschaft und Zusammenhalt für gegenläufige Bewegungen, die anhaltende Relevanz der Klassenlage für die Verteilung von Ressourcen, Lebenschancen und Partizipationsmöglichkeiten treibt die Gesellschaft auseinander. Gesellschaftlicher Zusammenhalt hält sie zusammen. Das heißt, nach dem Zusammenhalt oder nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Klassengesellschaft zu fragen, heißt somit dann in Anlehnung an Horkheimer, nach dem Kitt zu fragen, der in der Lage ist, ihre auseinandertreibenden Teile zusammenzuhalten. Horkheimer suchte vor allem in der Kultur nach Antworten auf diese Frage. Ich möchte hier exemplarisch zwei andere aus gegenwartssoziologischer Perspektive gewissermaßen natürliche Kandidaten heranziehen, und zwar die parlamentarische Demokratie und ihr Gleichheitsversprechen und das kapitalistische Leistungsversprechen. Also erstens die demokratischen Basisprinzipien versprechen, dass sich sozioökonomische und andere Ungleichheiten nicht direkt in politische Ungleichheiten übersetzen. Vor dem Parlament, so könnte man zuspitzen, sind alle Bürgerinnen und damit letztlich auch alle Klassen gleich. In den letzten Jahren sind allerdings einige politikwissenschaftliche Arbeiten erschienen, die darauf hinweisen, dass die parlamentarische Demokratie womöglich ihr Gleichheitsversprechen nicht mehr einlöst oder einlösen kann. Armin Schäfer hat beispielsweise nachgewiesen, dass der politische Prozess von asymmetrischer Responsivität gekennzeichnet ist. Die Interessen der Höherverdienenden finden strukturell leichter Zugang zur Gesetzgebung. Außerdem sind die unteren Klassen immer seltener in den Parlamenten der westlichen Demokratien repräsentiert. Also ein immer kleinerer Anteil an Parlamentarierinnen hat einen sagen Arbeiterklassenhintergrund. Und zum zweiten Punkt, das Versprechen, dass sich Leistung unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Klasse lohnt, dass mit individueller Leistung gewissermaßen jeder aufsteigen kann, jeder und jede, bildet faktisch die Negation der Klassengesellschaft, nach der die sozioökonomische Position entscheidend für den gesellschaftlichen Erfolg ist. Nun hat sich die soziologische Forschung in den letzten Jahrzehnten intensiv mit dem kapitalistischen Leistungsversprechen auseinandergesetzt, mit dem ambivalenten Charakter des Leistungsprinzips, dem Bedeutungswandel von Leistung und auch der veränderten Mobilitätsdynamik der spätmodernen Gesellschaft. Oliver Nachtbey beispielsweise spricht deswegen von der Abstiegsgesellschaft. Wie sieht es nun mit dem Zusammenhang zwischen Pandemie und sozialem Zusammenhalt aus? Zu dieser Frage habe ich Ihnen zunächst einige Ergebnisse aus der letzten Erhebungsrunde des Arbeitsweltmonitors, also von diesem Februar und März, mitgebracht, weil wir dort ein neues Modul zu Gesellschaft und Leistung eingeführt haben, das interessante Befunde auch für die Frage gesellschaftlichen Zusammenhalts zu liefern scheint. Anders als die vorhin vorgestellten Befunde zu den Klassenungleichheiten in den eher unmittelbaren Arbeitsfolgen sind diese Ergebnisse noch nicht veröffentlicht und faktisch zeige ich sie hier zum ersten Mal. Ja, den Anfang macht das sogenannte Institutionenvertrauen. Wir haben hier auf eine Standardbatterie zurückgegriffen, die auch seit Jahren im Albus und anderen Bevölkerungsbefragungen genutzt wird. Gefragt wird nach dem Vertrauen in verschiedene Einrichtungen und Organisationen. Und wie in den anderen Befragungen umfasst die Liste der von den Teilnehmerinnen dann zu bewertenden Einrichtungen zentrale Institutionen der parlamentarischen Demokratie, des Rechtsstaats und der Wirtschaft. In der Forschung wird dem Institutionenvertrauen zum Beispiel oder wird das Institutionenvertrauen genutzt, um Wahlbeteiligung und fehlende Wahlbeteiligung zu erklären. Und auch in der Pandemieforschung hat dieses Konstrukt sich als sehr erklärungskräftig erwiesen. Mit steigendem Institutionenvertrauen steigt die Akzeptanz politischer Maßnahmen und auch die Impfbereitschaft nimmt zu. Damit die Darstellung nicht zu komplex ist, habe ich Ihnen exemplarisch ein Item ausgewählt und das ist das Vertrauen in den Bundestag. Also man hätte auch die Bundesregierung und die politischen Parteien nehmen können. Die Antworten sind sehr, sehr ähnlich. Jede Säule gehört zu einer Klasse. Von links nach rechts haben wir die Arbeitslogiken abgebildet, interpersonell, technisch, administrativ und unabhängig. Und in den Arbeitslogiken jeweils von links nach rechts, von oben nach unten. Also ganz links sehen Sie die Profession, das sind die akademischen Berufe. Und ganz rechts in diesen Bereichen dann die Routinearbeiterinnen in den Anlernberufen. Farblich haben wir das große und sehr große Vertrauen grün markiert, das sehr wenige und wenige Vertrauen rot. Und bereits auf den ersten Blick fallen die Treppen auf, die Sie sehen, in jeder der abhängig Beschäftigten oder in der Logiken der abhängig Beschäftigten. Während unter den akademischen Berufen jeweils Mehrheiten dem Bundestag, und das könnte man genauso für die Bundesregierung und die politischen Parteien zeigen, vertrauen, sind es unter den Routineberufen am anderen Ende der vertikalen Rangordnung nur Minderheiten. Ja, von den Routinedienstleistenden haben 60% nur wenig oder sehr wenig Vertrauen in das Parlament. Unter den Routinearbeiterinnen sind es sogar 85%, die wenig oder sehr wenig Vertrauen haben. In der administrativen Arbeitslogik ist die Treppe nicht so ausgeprägt, aber auch dort findet sich der größte Anteil der sehr wenig Vertrauenden, also der dunkelrote Balken, unter den Routinebürokräften. Das bedeutet, in den unteren Klassen, die am stärksten von den Lasten und Risiken der Pandemie betroffen sind, ist im Frühjahr 2022 das Vertrauen in zentrale Institutionen der parlamentarischen Demokratie auf recht niedrigem Niveau. Die roten Balken sind im Grunde erschreckend hoch. Interessant ist hier auch der Vergleich mit dem Albus 2018. Das ist eine der letzten Befragungen, die vor der Pandemie stattgefunden hat, in der die gleiche Frage mit den gleichen Antwortkategorien gestellt wurden. Ja. Der Vergleich zeigt eine ganze Menge Kontinuität. Also für uns heißt das externe Validierung. Das funktioniert, was wir da machen, aber es finden sich auch zwei sehr spannende Unterschiede. Nicht geändert haben sich im Grunde die vertikalen Differenzen im Institutionenvertrauen. Ja, die oberen Klassen vertrauen auch in der Albus-Befragung von 2018 den zentralen Institutionen der Demokratie stärker als die unteren Klassen. Kaum geändert haben sich übrigens auch die Grünbalken. Bis auf 2-3 Prozentpunkte ist das relativ der Anteil derjenigen, die großes und sehr großes Vertrauen haben, stabil geblieben. Was sich aber massiv verändert hat, ist der rote Bereich. Und der graue Bereich, wir haben es im Grunde mit einer Art Polarisierung des Institutionenvertrauens zu tun und das vor allem in den unteren Klassen. Ja, 2018 waren die grauen Bereiche des mittleren Vertrauens deutlich größer als jetzt. Nehmen wir die Routine-Dienstleistenden. 2018 gaben 5% an, dass sie dem Bundestag sehr wenig vertrauen, der dunkelrote Balken. In unserer Erhebungsrunde jetzt 2022 waren es 28%, also 5 auf 28. Unter den Routinearbeiterinnen waren es 2018 vor der Pandemie 9%, jetzt sind es 41%. Und selbst unter den Routinebürokräften hat sich dieser Anteil fast verdoppelt von 2018 bis heute. Natürlich lassen sich aus diesem Vergleich keine Kausalitäten ableiten. Es ist aber auffällig, wie stark die Polarisierung, und auch die finden wir übrigens genauso bei der Bundesregierung, wir finden sie genauso bei den politischen Parteien, wie stark die Polarisierung im Institutionenvertrauen ausfällt und wie gering im Frühjahr 2022 nach 2 Jahren Pandemie das Vertrauen gerade in den unteren Klassen, in die zentralen Institutionen der parlamentarischen Demokratie ausfällt. Die starken Differenzen im Institutionenvertrauen und die gerade geringen Anteile in den unteren Klassen stellen aus meiner Sicht zweifelsohne eine Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar. Daneben habe ich Ihnen 2 weitere Items mitgebracht, nämlich zur gesellschaftlichen Wahrnehmung der Erwerbsarbeitenden. Als erstes ein Item zur gesellschaftlichen Polarisierung. In der Gesellschaft gibt es nur noch ein Oben und Unten. Das Item stammt aus den Jena-Studien zum Gesellschaftsbewusstsein und erinnert stark an das schon in den 50er Jahren von Popitz und Barth beschriebene dichotome Gesellschaftsbild. Das Diagramm ist genauso aufgebaut wie die Darstellung zum Institutionenvertrauen eben. Nebeneinander sind wieder die Arbeitslogiken abgebildet. In jeder Arbeitslogik links die oberen Klassen der akademischen Berufe und rechts die unteren Klassen. Und auch hier finden wir wieder sehr starke Treppen, sehr deutliche Unterschiede. Blau ist sozusagen die Zustimmung zur polarisierten Gesellschaft. 2 Drittel der Routineleistenden stimmt dieser Polarisierungsthese zu. Unter den Routinearbeiterinnen, also im technischen Bereich, sind es sogar 3/4 und unter den Routinebürokräften immer noch die Hälfte. Insbesondere in den unteren Segmenten der Klassengesellschaft herrscht damit ein Eindruck gesellschaftlicher Polarisierung vor. Und während die Hüttenarbeiter von Popitz und Barth zumindest sicher sein konnten, dass die da oben ihre körperliche Arbeit brauchten, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ist dieses Bewusstsein der Stärke heute in Zeiten der Globalisierung und der Prekarisierung von Arbeit kaum noch zu finden. Und wie sieht es mit dem Leistungsprinzip aus? Und damit niemand nervös wird, das ist jetzt die letzte Säule mit, die letzte Grafikseite mit Säulendiagramm. Wir haben gewissermaßen die Negation des Leistungsversprechens in ein Diagramm gegossen. Heutzutage zählt Leistung nichts mehr. Den Aufbau der Abbildung kennen Sie bereits. Und auch hier sind deutliche vertikale Klassenungleichheiten zu erkennen, insbesondere in den stark von der Pandemie betroffenen unteren Klassen, den Routineklassen, den qualifizierten Ausbildungsberufen. Sind Zweifel am Leistungsprinzip stark verbreitet. Man muss wissen, also blau ist hier die absolute Zustimmung, aber gelb sind immer noch teilweise Zustimmungen. Und das ist sozusagen mit dem scharf formulierten Item, im Grunde würde man sagen, eigentlich sind nur die grauen Bereiche, die tatsächlich noch an das Leistungsprinzip glauben. Weil für diese Items kein Vergleichsmaßstab zur Vorpandemiezeit existiert, haben wir geschaut, wie sich unterschiedliche Pandemiebetroffenheiten auf dieses Antwortverhalten zu diesem Item auswirken. Und auffällig, sehr auffällig ist, dass diejenigen, die angeben, durch die Pandemie ist ihre berufliche Zukunft unsicher geworden, dass die deutlich mehr Zweifel am Leistungsprinzip formulieren. Das zeigt sich über alle Klassen, aber eben ganz besonders stark bei den unteren Klassen. Auch wenn wir also anhand unseres Materials letztlich keine kausalen Effekte der Pandemie auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt herausarbeiten können, zeigen sich nach 2 Jahren Pandemie doch recht ausgeprägte Klassendifferenzen im Institutionenvertrauen und im Glauben an das kapitalistische Leistungsversprechen. Wenn man meinem Eingangsargument folgt, dass beide Aspekte zu dem sozialen Kitt gehören, der in der Vergangenheit die auseinandertreibenden Teile der Klassengesellschaft irgendwie zusammengehalten hat, zumindest zum Zusammenhalt beigetragen hat, dann sind diese Befunde natürlich aus der Perspektive der Forschung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt durchaus problematisch. Und damit kommen wir zum letzten Schritt, und zwar den qualitativen Interviews. Ich hatte auf die doppelte Perspektive auf Klasse bereits in meinen einleitenden Ausführungen zu unserem klassenanalytischen Forschungsprogramm hingewiesen. An dieser Stelle nutze ich die qualitativen Interviews aus den ersten 3 Erhebungsrunden. Da gibt es einen Unterschied zur aktuellen, da kann man vielleicht auch in der Diskussion noch mal drauf eingehen, um den Blick insbesondere der Angehörigen der unteren Klasse auf die eigene Position in der Gesellschaft zu rekonstruieren. Und diese Perspektive unterscheidet sich ziemlich stark zu den Interviews, die wir auch mit Angehörigen aus akademischen, teilakademischen Berufen, die im Homeoffice arbeiten, gemacht haben. Dort wird die Pandemie ganz anders erfahren, trotz aller Ambivalenzen im Homeoffice. Das bringt auch Entgrenzung mit sich, stellt das Homeoffice für die allermeisten eine Vereinbarkeitsressource dar. Damit es nicht falsch verstanden wird, das heißt nicht, dass Vereinbarkeit immer gelingt. Aber sie gelingt eben besser, als wenn ich in die Fabrik muss, in die Einrichtung und so weiter. Ich habe tatsächlich mehr Chancen. Auch die Kinderbetreuung zu Hause im Homeoffice ist anstrengend, kennen viele von uns, ich kenne es selbst. Aber natürlich ist sie zu Hause im Homeoffice immer noch leichter, als wenn ich tagtäglich in die Fabrik oder die Einrichtung muss. Also deswegen Vereinbarkeitsressource und auch als Individualisierungsvehikel. Das ist sozusagen in den unteren Klassen, über die wir jetzt reden, an denen der gesellschaftliche Zusammenhalt möglicherweise erodiert und wo die Pandemie-Auswirkungen besonders scharf sind, deutlich anders. Wir haben in zahlreichen Interviews Anspruchsverletzungen und auch in der Pandemie werden offensichtlich die Ansprüche, die Menschen an Erwerbsarbeit haben, verletzt. Nicht nur, aber eben doch besonders stark in den unteren Klassen. Und in unserem Material finden wir im Grunde alle Typen von Ansprüchen und Anspruchsverletzungen, die in der arbeitssoziologischen Forschung in den letzten Jahren diskutiert wurden. Zu nennen sind hier vor allem die Gerechtigkeits- und Rationalitätsansprüche aus der IFS- und SOFI-Studie zu den Legitimationsproblemen oder auch der aktuell pointierte Beitrag von Beck und Westerhäuser im Berliner Journal. Ich möchte an dieser Stelle allerdings auf einen Anspruchstypus fokussieren, der in den bisherigen Diskussionen eher eine randständige Position innehatte, der in unseren Pandemie-Interviews aber von vielen Arbeitenden aus den unteren Klassen mit starker Entrüstung vorgetragen wurde und den ich deswegen für die Diskussion über den gesellschaftlichen Zusammenhalt für zentral halte. Die Rede ist von dem Anspruch, auch in der Sphäre der Erwerbsarbeit als menschliches Subjekt, als verletzliches, emotionales und leidensfähiges Wesen anerkannt zu werden. Dieser Anspruch liegt die in vielen Pandemie-Interviews deutlich und kraftvoll formulierten Verdinglichungskritik an dem entmenschlichenden Umgang der Gesellschaft, der Arbeitgeber und der Kundinnen zugrunde. Selbst in der Pandemie, und warum dieser Hinweis wichtig ist, sage ich gleich, selbst in der Pandemie fühlen sich viele Beschäftigte aus den unteren Klassen nicht wie menschliche Wesen behandelt. Kritisiert wird eine verdinglichende Haltung, die sie, ich möchte nur einige Begriffe rausgreifen, wörtliche Zitate aus den Interviews, zu Arbeitsameisen macht, die zu funktionieren haben, zu, Zitat, Kanonenfutter, über deren Schutz in der Pandemie niemand spricht, und zu Dreck, der zwar für die Gesellschaft wichtige Aufgaben erfüllt, mit dem aber niemand etwas zu tun will. Derartige Formulierungen haben wir in unseren Interviews relativ häufig gehört. Dies sind nur einige Beispiele für eine Verdinglichungskritik, die in unseren Interviews gerade in den unteren Klassen häufig formuliert haben. Und einige von Ihnen werden an meinen Formulierungen bereits gemerkt haben, dass ich den Begriff der Verdinglichung in Anlehnung an Honneth verwende. Ja, in seinem 2005 erschienenen gleichnamigen Werk greift er die Diagnose von Lukács auf und macht diese gewissermaßen zum Fundament seiner Anerkennungstheorie. Lukács hatte in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass die Omnipräsenz der wahren Verhältnisse im Kapitalismus zwangsläufig dazu führt, ich zitiere, dass jede Beziehung zwischen Personen den Charakter einer Dinghaftigkeit annimmt. Ja. Honneth greift die Idee der Verdinglichung als einer Transformation der ursprünglichen, auf Anteilnahme oder Sorge basierenden sozialen Beziehungen zwischen verletzlichen Wesen auf. Ja, unterhalb der bekannten drei Anerkennungssphären, Liebe, Recht und Solidarität, existiert für Honneth, das ist sozusagen in dem 2005er Buch neu, ein, Zitat, existenzieller Modus der Anerkennung, der affektuellen Anteilnahme am anderen. Anerkennung, also gelingende wie gestörte, setzt letztlich die basale Anerkennung als Mensch, als Mitglied der menschlichen Gesellschaft voraus. Wer von seinem Gegenüber nicht als menschliches Wesen anerkannt wird, nicht so behandelt wird, sondern ausschließlich als Objekt, hat auch keine Möglichkeit, Anerkennung zu erfahren. Für Honneth ist die Anerkennung als Mensch die Voraussetzung von Gesellschaft und einem, Hartmut Rosa würde sagen, gelingenden Leben. Diese anerkennungstheoretische Einbettung möchte ich an dieser Stelle beiseite legen. Mir ist vor allem wichtig, dass die in den unteren Klassen häufig formulierte Verdinglichungskritik einen Anspruch an Erwerbsarbeit sichtbar macht, der über Leistungsgerechtigkeit, Rationalität, Beteiligung und Fürsorge hinausgeht. Auch in der von instrumenteller Rationalität, Profitstreben und strukturellen Ungleichheiten und Machtasymmetrien geprägten Erwerbssphäre wollen die Erwerbsarbeitenden als menschliche Wesen anerkannt werden. Als menschliche, als verletzliche und damit auch leidensfähige Wesen. Dieser Anspruch bleibt aber für viele Interviewte aus den unteren Klassen selbst in der Pandemie, ne, dieser gesellschaftlichen Ausnahmesituation weitgehend uneingelöst. Sie beklagen ganz in der Logik Honneths die fehlende affektuelle Anteilnahme der Gesellschaft als Ganzes oder relevanter Gruppen. Und lassen Sie mich diese Verdinglichungskritik an zwei Fällen rekonstruieren. Als erstes, Elvira, sie ist Ende 50, arbeitet seit 20 Jahren als Verkäuferin in einem Lebensmitteldiscounter. In einem Interview im Frühjahr 2021 blickt sie zurück auf die Anfänge der Pandemie. Zwar waren im ersten Lockdown große Teile des Einzelhandels geschlossen, der Lebensmitteleinzelhandel blieb aber geöffnet und erlebte im Grunde einen Boom. Die meisten von uns werden sich an die Hamsterkäufe erinnern. Ja. Das sagt sie selbst. Jeden Abend war der Laden leer und wir mussten 40 bis 50 Stunden in der Woche arbeiten, um immer wieder die leeren Regale aufzufüllen. Dazu muss man wissen, dass die Filialbeschäftigten, übrigens fast ausschließlich Frauen, eigentlich alle Teilzeit beschäftigt sind. Ja, damit das Unternehmen und damit sozusagen flexibilisiert das Unternehmen seinen Personaleinsatz. In der Frühphase der Pandemie wurde jedoch Druck auf die Beschäftigten ausgeübt, freiwillig mehr zu arbeiten, damit die gesteigerten Absätze bewältigt werden können. Auch ein Jahr später ist Elvira durchaus stolz auf ihre Leistung. Ja. Sie sagt rückblickend, und das ist ein Zitat, wir haben das Ding im Interesse aller gewuppt. Damit weist sie darauf hin, dass auch dank ihrer eigenen Leistung und der ihrer Kolleginnen die Lebensmittelversorgung in der Pandemie nie unterbrochen war. Trotzdem ist sie vom Umgang ihres Arbeitgebers mit ihr und ihren Kollegen enttäuscht. Und dabei geht es nicht primär um eine Anerkennung dieser Mehrarbeit. Vielmehr äußert sie eine stark formulierte Verdinglichungskritik, Zitat, für die Studierten da oben, und damit meint sie das Management im Unternehmen, sind wir an der Basis nur Arbeitsameisen, keine ernstzunehmenden Wesen. Vergleichbare Erfahrungen hat sie bereits vor der Pandemie gemacht. Schon seit Jahren stellt das Unternehmen mehr Studierte ein, und auch das ein Zitat, die ein Vielfaches von uns verdienen und deren Hauptaufgabe es ist, darüber nachzudenken, wie man uns noch besser ausbeuten kann. Die Corona-Krise hat ihr den entmenschlichenden Charakter des Umgangs durch das Unternehmen allerdings noch stärker vor Augen geführt. Überall wurden Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen diskutiert. Beschäftigte wurden an anderen Orten ins Homeoffice geschickt. Nur ihre eigene Verletzlichkeit, die wurde von niemandem thematisiert. Und das kränkt sie. Das zweite Beispiel, Bettina, eine Kinderbetreuerin aus einer Kita, sie ist Mitte 40, arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt in der Einrichtung und die Arbeit mit Kindern erfüllt sie. Sie macht ihr große Freude, eigentlich. Mit ihr haben wir auch, wie mit vielen, mehrere Interviews im Pandemieverlauf führen dürfen. Das erste gleich im ersten Lockdown in der Frühphase der Pandemie und man merkt, dass sie unter Druck steht. Die Infektionsrisiken, die mit ihrer Arbeit strukturell verbunden sind, setzen ihr zu. Formal existieren auch in der Kita Schutzkonzepte, Ich zitiere, natürlich haben auch wir formal Sicherheits- und Hygienekonzepte. Aber im Kita-Alltag kannst du die nicht umsetzen. Wir können den Kindern nicht sagen, dass sie Abstand halten sollen. Also die erhöhten Infektionsgefahren beschreibt sie als Kollektiverfahrungen, die sie mit anderen Erwerbstätigen in der interpersonellen Arbeitslogik teilt. Ja, sie sagt, ich glaube, dass grundsätzlich jeder, der mit Menschen arbeitet, gefährdet ist. Wie Elvira, also die Discounter-Verkäuferin, ist auch sie sich ihrer besonderen Leistung in der Pandemie bewusst. Sie weist darauf hin, dass ohne die Kita, ohne ihre Arbeit, viele Eltern nicht oder nur sehr eingeschränkt einer Erwerbsarbeit nachgehen könnten. Und auf diese gesellschaftliche Leistung ist sie zu Recht stolz. Was ihr aber zusetzt, ist die massive gesellschaftliche Ignoranz gegenüber ihrer eigenen Verletzlichkeit. Und ich zitiere, wir sind Kanonenfutter, also das interessiert überhaupt keinen. Alle wollen nur ihr normales Leben zurück. Der Einsatz ist mein Leben und das meiner nahen Angehörigen. Für die Gesellschaft und die meisten Eltern, mit denen sie im Arbeitsalltag zu tun hat, haben sie und ihre Kolleginnen einfach zu funktionieren. Dass sie selbst in dieser gesellschaftlichen Ausnahmesituation, in der der Gesundheitsschutz, also in der Frühphase der Pandemie, in den Diskussionen zumindest omnipräsent war, oftmals nicht als menschliche Wesen behandelt werden, empfindet sie als massive Würdeverletzung. Einige von Ihnen werden nun denken, dass diese Verdinglichungskritiken, die ich herausgezogen habe, in der Arbeitswelt keineswegs neu sind. Und das stimmt natürlich. Ja. Auch schon vor der Pandemie haben Arbeitende eine Haltung vor allem von Arbeitgebern und Vorgesetzten kritisiert, die sie nicht als menschliche Wesen ernst nimmt, sondern zu Dingen macht. Ja. Unter Industriearbeiterinnen, gerade in der standardisierten Massenproduktion, ist die Kritik, hier ist man nur noch eine Nummer, seit Jahren weit verbreitet. Ja. Ein prägnantes Beispiel dafür ist uns in der Endmontage eines Automobilherstellers begegnet, in der wir 2018 Interviews mit einer ganzen Reihe von Produktionsarbeiterinnen geführt haben. Im Rahmen eines Rationalisierungsprozesses wurde dort eine Ablöseposition eingespart. Für die Beschäftigten bedeutet diese Einsparung im Grunde eine Verdichtung der Arbeit, die aber stark als Würdeverletzung thematisiert wurde. Ja, ohne den zusätzlichen Ablöser haben die Beschäftigten nämlich kaum noch Kontrolle über ihre Toilettenpausen. Von vielen wurde uns gesagt, die älteren Mitarbeiter müssen jetzt eine Windel tragen, weil sie es ansonsten nicht mehr zur nächsten Pause schaffen. Und es zeigt dann natürlich die fehlende Kontrolle über die körperlichen Bedürfnisse. Und das wird als Eingriff in die Integrität als Mensch und als Person erlebt. Der Anspruch an eine nicht rein instrumentelle Behandlung mit Honnett, an ein Mindestmaß an affektueller Teilnahme, ist also keineswegs neu. Und wir finden es auch schon in Vorpandemiezeiten. Für die allermeisten Erwerbsarbeiten ist zumindest unsere Erfahrung aus sozusagen vorgelagerten Forschungsprojekten, war aber klar, dass diese Ansprüche innerhalb des existierenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystems im Grunde nicht umsetzbar waren. Und das hat sich zumindest in der Frühphase der Corona-Pandemie geändert. Hartmut Rosa hat diese Eigenschaft, dieses Merkmal, Charakteristikum der Pandemie in einem Text vom November 2020 beschrieben. Dort vertritt er die These, die rückblickend vielleicht etwas überzeichnet klingt, aber man muss sie genau in dem historischen Kontext, Entstehungskontext lesen, dass die Pandemie mit einer, ich zitiere, gewaltigen Erschütterung und Destabilisierung des globalen, dominanten Sozial- und Gesellschaftssystems einhergeht. Für Rosa, klar, zeigte sich in den politischen Eingriffen zur Eindämmung der Eindämmung des Virus, dass eine andere Welt möglich ist. Er betont aus seiner Sicht, dass zum ersten Mal seit fast zwei Jahrhunderten die kapitalistische Beschleunigungs- und Dynamisierungsbewegung beschränkt, eingegrenzt, gestoppt wurde. Ja? Fabriken und Geschäfte wurden geschlossen und damit die Kapitalverwertung unterbrochen. Und in der Gesellschaft wurde viel über das Primat des Gesundheitsschutzes gesprochen, der wichtiger sei als die Gewinninteressen der Unternehmen, über die Unterbrechung globaler Warenströme zum Schutz der Bevölkerung und natürlich auch über eine Homeoffice-Pflicht, die sehr deutlich auf den Widerstand von Unternehmen getroffen ist. Viele Arbeitende haben zumindest in der Frühphase der Pandemie deswegen erlebt, dass Ansprüche an Erwerbsarbeit, jetzt wichtig, zumindest diskutierbar wurden, die in der Vergangenheit nicht durchsetzbar wurden. Und ich habe nicht gesagt, dass diese Ansprüche durchsetzbar waren, aber sie wurden diskutierbar und sind gesellschaftlich auch diskutiert worden. Typisch für die besonders von der Pandemie betroffenen unteren Klassen ist jedoch die Erfahrung, dass sie selbst in dieser Situation ihren Anspruch, auch in der Erwerbsarbeit eben als menschliche Wesen anerkannt zu werden, nicht einlösen konnten. Was für andere Beschäftigtengruppen zumindest diskutierbar war, und das haben Sie im Alltag gesehen, bleibt Ihnen verwehrt. Und das ist sozusagen gewissermaßen die große Kränkung der Pandemie als gesellschaftliches Möglichkeitsfenster für eine andere Welt, für die Einlösung auch alternativer Arbeitsansprüche. Aber Ihnen, diesen Klassen, bleibt es verwehrt. Und damit komme ich zum Schluss. Ich möchte das in drei Thesen verdichten, was ich diskutiert habe bzw. zur Diskussion gestellt habe. Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, dass das Überlegungen sind. Das ist keine fertige, kohärente Analyse. Also erstens die These von den starken Klassenungleichheiten. Das wiederum ist in unserer Forschung stark belegt. Die bleiben über den Pandemieverlauf stabil, gerade sagen in den unteren Klassen, den Routineberufen, den Ausbildungsberufen sind die Lasten der Pandemie, Infektionsrisiken, wirtschaftliche Lasten deutlich stärker ausgeprägt. Das bleibt relativ stabil. Und der Zugang zu mobilen Arbeiten liegt vor allem in den oberen Klassen. Wir haben aber auch im Ö-Schema horizontale Differenzen gesehen, die auch einen wichtigen Aspekt ausmachen, die nämlich im Grunde auch für fragmentierte Erfahrungen in den unteren Klassen sorgen. Die sind zwar stärker belastet, aber eben unterschiedlich. Ja, die Routinedienstleistenden haben viel wesentlich höhere Infektionssorgen als beispielsweise die Produktionsarbeiterinnen und so weiter. Aber grundsätzlich gilt, in den unteren Klassen deutlich höhere Risiken und Lasten. Zweitens, unsere Befunde zum Institutionenvertrauen und zum Glauben an das kapitalistische Leistungsversprechen im Frühjahr 2022 zeigt, dass nach 2 Jahren durchaus etwas zu beobachten ist wie eine Erosion des sozialen Kitts, ja, der die Klassengesellschaft auch stabilisiert hat. Ja, gerade in den unteren Klassen, also da, wo die Lasten der Pandemie am stärksten sind, ist das Institutionenvertrauen stark beeinträchtigt und im Grunde auch gegenüber der Vorpandemiezeit stark beeinträchtigt. Sie erinnern sich an den stark gewachsenen Anteil derjenigen, die dem Bundestag und anderen demokratischen Institutionen sehr wenig vertrauen. Und der dritte Punkt, ja, gerade an den unteren Rändern der Klassengesellschaft stellen wir in den Interviews eine vehement und mit großer Entrüstung vorgetragene Verdinglichungskritik an dem entmenschlichen Umgang selbst in der Pandemie mit ihnen vor. Welche Implikationen das für die Zukunft hat, das kann ich heute nicht sagen. Ich habe auch den Eindruck, dass in der letzten Interviewrunde diese Kritiken wieder etwas weniger formuliert und dass tatsächlich auch diese Öffnung in der Pandemie im ersten Jahr über Gesundheitsschutz reden zu können, diese Frage instrumenteller Rationalität zumindest in den öffentlichen Diskursen aufzubrechen, das politische Primat zu erleben, dass das auch das Denken für andere Ansprüche in der Erwerbsarbeit geöffnet hat, aber dass das gerade für die hier jetzt angesprochenen Klassen, Berufsgruppen als besonders frustrierend erlebt wurde, weil für sie war selbst dann nichts möglich. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Vielen Dank.